Guten Morgen allerseits. Ich darf heute ein letztes Mal predigen. Wir sind ja bald weg. Nächste Woche ist schon unser letzter Sonntag. Und zwar ja, soll es heute, wir werden uns wieder in 1. Mose aufhalten. Wir haben jetzt in den letzten Monaten im Hauskreis auch 1. Mose behandelt. Wir sind nicht so weit gekommen, ist ja ein großes Buch. Aber doch, es war sehr interessant. Und es ist immer wieder ein Begriff aufgekommen, und zwar der Begriff Segen. Und irgendwann hat jemand gefragt, ja, was ist Segen denn überhaupt? Und ich habe dann versucht, eine Antwort zu geben und war ich irgendwie selber nicht so ganz zufrieden mit meiner Antwort. Und das hat mich einfach so die letzten Wochen beschäftigt. Und ja, möchte einfach heute einfach diese Predigt halten. Wie gesagt, ich habe das Thema ein Haschen nach Segen genannt. Und dort soll es einfach eben um den Segen gehen, um Gottes Segen und auch darum, wie das Wissen, dass Gott uns segnen möchte, wie soll dieses Wissen unser Leben beeinflussen? Ja, und das möchte ich anhand zweier Beispiele oder zweier Menschen in der Bibel so ein bisschen veranschaulichen. Ja, und der eine ist Jakob und der andere ist David. Und ich denke, die Geschichte, die eigentlich zeigt, was für ein Mensch Jakob ist oder war, finden wir in 1. Mose 32. Ja, und da möchte ich einfach diese kurze Begebenheit lesen. 1. Mose 32 von Vers 25 bis Vers 30. 1. Mose 32 von Vers 25. Wir sind hier an dem Punkt, wo Jakob, der ist ja vor seinem Bruder geflohen, der war dann bei seinem Onkel für etwa 20 Jahre, hat geheiratet, hat Kinder, hat viel Vieh und jetzt kommt er zurück. Ja, kommt er zurück nach Israel und bevor der jetzt nach Israel kommt, über den Fluss geht, hat er eine Begegnung mit Gott. Ja, so viel zum Hintergrund dieser Geschichte. Okay, ab Vers 25. Jakob aber blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als dieser sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, da rührte er sein Hüftgelenk an, sodass Jakobs Hüftgelenk verrenkt wurde beim Ringen mit ihm. Und der Mann sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Jakob aber sprach, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Da fragte er ihn, was ist dein Name? Er antwortete, Jakob. Da sprach er, dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Jakob aber bat und sprach, lass mich doch deinen Namen wissen. Er aber antwortete, warum fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Ja, also wir sehen hier in dieser etwas rätselhaften Geschichte vielleicht, ja, dass Jakob eine Begegnung mit einem fremden Mann hat und dass die miteinander ringen und Jakob will dieser anderen Person irgendwie einen Segen abbringen. Ja, und diese andere Person sagt dann über Jakob aus, du bist einer, der mit Menschen und mit Gott gerungen hat. Ja, und ich denke, das ist so dieser Satz, der Jakob am besten beschreibt. Ja, wenn wir uns das Leben von Jakob angucken, er ist ein Mensch, der mit aller Kraft sich diesen Segen Gottes aneignen möchte. Ja, und das Witzige an der Tatsache oder das Ironische eigentlich ist, dass Gott ja eigentlich schon bevor Jakob geboren ist, seinen Segen über den Jakob ausgesprochen hat oder den Jakob schon erwählt hat. Und deswegen steht Jakob irgendwie einfach so eine Person, Mensch da, sich mit eigener Kraft das anzueignen wollen, das Gott doch ihm einfach geben will. Ja, wir können uns das jetzt einmal kurz lesen in 1. Mose 25. Von Vers 20. Rebekka ist schwanger. Da heißt es, 1. Mose 25, Vers 20. Und Isaak war 40 Jahre alt, als er Rebekka zur Frau nahm, die Tochter Betuels des Aramäers aus Padan Aram, die Schwester des Aramäers Laban. Isaak aber bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Und der Herr ließ sich von ihm erbitten, und seine Frau Rebekka wurde schwanger. Und die Kinder stießen sich in ihren Schoß. Da sprach sie, wenn es so gehen soll, warum bin ich denn in diesem Zustand gekommen? Und sie ging hin, um den Herrn zu befragen. Und der Herr sprach zu ihr, zwei Völker sind in deinem Leib. und zwei Stämme werden sich aus deinem Schoß scheiden und ein Volk wird dem anderen überlegen sein und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Als nun ihre Tage erfüllt waren, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Der erste, der herauskam, war rötlich am ganzen Leib wie ein haariger Mantel und man gab ihm den Namen Esau. Danach kam sein Bruder heraus und seine Hand hielt die Ferse Esaus. Da gab man ihm den Namen Jakob. Genau, also Rebekka ist schwanger mit Zwillingen und diese Zwillinge ringen schon im Mutterleib miteinander. Ja, und Rebekka versteht gar nicht, was da irgendwie vor sich geht. Sie fragt den Herrn und Gott gibt ihr diese Antwort. Ja, dass eben zwei Völker, gewissermaßen sich zwei Völker in ihrem Leib befinden, dass von diesen zwei Menschen zwei Völker entstehen werden, die miteinander ringen werden und dass eben der Jüngere dem Älteren überlegen sein wird. Wie gesagt, noch vor der Geburt hat Gott das ihnen mitgeteilt, dass Jakob derjenige sein wird, den Gott erwählt hat, derjenige, aus dessen Linie letzten Endes der Messias kommen soll. Aber wir sehen, dass eigentlich schon bei der Geburt jetzt dieses Ringen miteinander anfängt. Ja, der Esau kommt zuerst raus, der Jakob als zweites und greift schon nach der Ferse von dem Esau. Und so bekommt er dann auch seinen Namen, Jakob, ne, was so viel bedeutet, wie der nach der Ferse greift, ja, was dann aber auch so viel bedeutet wie Betrüger. Und schon von der Geburt fängt dann eben dieses Ringen an, der Jakob will unbedingt diesen Segen aneignen. Aber das führt dann eben dazu, dass Jakob, weil Jakob eben sein Leben so lebt, dass es ständig zu Konflikten führt. Ja, es führt zu kaputten Beziehungen und dazu, dass er letzten Endes ein Leben im Exil führen muss. Ja, er muss vor seinem Bruder fliehen, verlässt das Land Israel und lebt 20 Jahre im Exil. Okay, das ist der Jakob, ja, so wie man ihn kennt. Vergleichen wir das mal mit David. Wir einfach mal so ein bisschen zur Vorgeschichte. Der David, der achte Sohn eines Mannes, ja, und zu einer Zeit, als das Volk Israel dachte, es wäre gut, dass wir auch einen König haben, so wie die anderen Völker um uns her. Gott hat durch Samuel dann den ersten König Saul erwählt. Saul hat sich nicht an Gottes Wort gehalten, hat immer wieder gegen die Anweisung, die Gott ihm gegeben hat, verstoßen. Und dementsprechend kam es dann so, dass Gott gesagt hat, keiner von Sauls Söhnen wird sein Nachfolger, sondern ich suche mir einen neuen König. Samuel ist eben zu diesem Mann Isai gegangen. Der Isai hat ihm 7 Söhne vorgeführt und es war keiner von denen. Und Samuel fragt, ja, hast du noch einen anderen Sohn? Ja, der Jüngste, der hütet die Schafe. Ja, hol den. Haben die den geholt und Gott hat gesagt, der ist es. Okay? Zum König gesalbt worden, kurz darauf, wir kennen die Geschichte, David und Goliath wahrscheinlich, ist das alles stattgefunden. David richtig in die Höhe geschossen, der war dann am Hof Sauls und so weiter. Gleichzeitig war da auch viel Misstrauen. Und je mehr Ruhm und Bedeutung David gewonnen hat, umso mehr wurde Saul eifersüchtig. Und versuchte dann mit der Zeit immer wieder den David umzubringen. Und so kommt es dazu, dass David letzten Endes auch fliehen muss, auch gewissermaßen ein Leben im Exil führen muss, auf der Flucht vor Saul, seinem Vorgänger, der eigentlich den Segen Gottes bekommen hat, der König ist und eben das Volk Israel anführt. Und Jakob soll diese Aufgabe irgendwann übernehmen. Ja, er ist der Nachfolger, der diesen Segen irgendwann bekommen soll. Wie verhält sich der David? Ja, und wir sehen dann später in 1. Samuel, dass der David zwei Gelegenheiten hat, um den Saul umzubringen. Ja, einmal in 1. Samuel 24 und einmal in 1. Samuel 26. Zweimal hat David die Gelegenheit und seine Männer ermutigen ihn dazu. Bring ihn doch um, ja? Dann gehört dir das Königtum und dann musst du dich um diese ganzen Sachen überhaupt nicht mehr scheren. Und David weigert sich, das zu tun. Ja, David hat ja diesen ganzen Zustand überhaupt nicht selbst verschuldet. Und trotzdem, er weigert sich. Obwohl er weiß, irgendwann wird dieser Titel mir gehören, aber er weigert sich, das sich mit eigenen Händen an sich zu reißen. Ja, und in 1. Samuel 26, das ist eben die zweite Gelegenheit, wo David Saul hätte umbringen können. David entfernt sich und dann ruft von einem Berg dem Saul zu, die haben ein Gespräch und das Gespräch endet so, ganz interessant. Ja, nachdem David eben wieder dem Saul zeigt, ich habe nichts gegen dich, ich will dir nichts anhaben, ich will dich nicht umbringen, ich hätte das jetzt schon zweimal machen können, wir müssen kein Problem miteinander haben. Ja, und Saul zeigt sich irgendwo einsichtig und sagt dann in Vers 25 folgende Worte, gesegnet seist du, da manche Übersetzungen drücken das sogar aus, gesegnet bist du, David, mein Sohn David. Du wirst es gewiss tun und vollenden. David aber ging seines Weges und Saul kehrte wieder an seinen Ort zurück. Und das war die letzte Begegnung zwischen David und Saul, von der wir in der Bibel lesen. Ja, und ein paar Kapitel später stirbt der Saul. Aber David, obwohl der Segen über ihn ausgesprochen wurde, er weigerte sich es mit seiner eigenen Kraft an sich zu reißen. Ja, obwohl es dazu führte, dass er total ungerecht ein Leben im Exil führen musste, viele Entbehrungen auf sich nehmen musste, aber das war etwas, wozu er nicht bereit war. Er vertraute Gott, dass Gott zum rechten Zeitpunkt ihm eben diesen Segen anvertrauen würde. Und was ich jetzt interessant finde, mit dem, was Saul gesagt hat, ja, er hat gesagt, gesegnet bist du. In welchem Sinn ist David gesegnet? Er lebt ein Leben auf der Flucht, unter Todesangst, im Exil, entfernt von seiner Frau, die ihm gegeben wurde und so weiter. Inwiefern kann David sich als gesegnet ansehen? Und ich denke, die Antwort dazu können wir auch in einem der Psalmen lesen, den David geschrieben hat. Und das ist ein sehr bekannter Psalm, den kennen wir alle, Psalm 23. Wenn wir uns das ein bisschen angucken, denke ich, erkennen wir, was für eine Einstellung der David hatte. Und was sein Leben so ein bisschen ausmachte. Ja, lasst uns das einmal zusammen lesen. Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Ja, worum geht es hier? Es geht, ja, wir wissen, David war ein Schafhirte. Es geht hier so ein bisschen darum, dass David sich selbst als ein Schaf darstellt und Gott als einen Hirten. Es ist etwas, was dem David sehr vertraut ist. Ja, und er sagt, wenn Gott mein Hirte ist, dann brauche ich mich um nichts zu kümmern. Ja, Gott stellt mir Gras zur Verfügung, er stellt mir frisches Wasser zur Verfügung. Ich habe alles, was ich brauche. Das bedeutet nicht, dass jetzt überall, wo das Schaf hingeht, dass da so ein Überfluss ist, dass die nie irgendwann das hingehen müssen. Ja, die sind trotzdem vom Hirten abhängig. Ja, wenn die eine Weide abgeweidet ist, gehen die woanders hin. Ja, es ist kein Schaf da, das sich jetzt irgendwie in einen Bereich absteckt und sagt, ah, das ist meins, soll keiner hingehen. Ja, sondern es ist einfach genug da, weil Gott einfach zum rechten Zeitpunkt für reichlich sorgt. Und irgendwann gehen die woanders hin. Und dann gibt es dort eben wieder mehr. Ja, was wir auch hier in diesem Psalm merken ist, dass es nicht bedeutet, dass alles wunderbar sein wird. Ja, wir haben hier davon geredet, dass wir haben hier von einem Tal des Todesschattens gelesen. Wir haben davon gelesen, dass dem David ein reicher Tisch angesichts seiner Feinde bereitet wird. Ja, diese Dinge gibt es. Der David hat seine Feinde, der David hat Zeiten, sehr schwierige Zeiten, durch die er gegangen ist. Ja, und doch kann er in solchen Zeiten empfinden, dass er keinen Mangel hat. Warum? Und ich denke, Vers 6 ist ausschlaggebend. Ja, nur Güte und Gnaden werden mir folgen mein Leben lang. Warum? Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Der eigentliche Segen ist nicht das Gras, das Wasser, der Überfluss, der eigentliche Segen besteht worin? Der eigentliche Segen besteht darin, dass Gott gegenwärtig ist. Dass David eine Beziehung zu Gott hat. Das ist der Segen, die Gegenwart Gottes. Und da, wo Gott gegenwärtig ist, da gibt es auch diese anderen Dinge, weil Gott für einen sorgt. Wir sehen das Gleiche im Neuen Testament, in der Bergpredigt, wo Jesus davon spricht, in Matthäus 6. Jesus gibt sehr viel Lehre, ja, über 3 Kapitel erstreckt sich die Bergpredigt, sehr viele Dinge, die er da anspricht, aber eine Sache, die er da anspricht, sind auch eben vom Schätze sammeln. Ja, können wir auch eben ein paar Verse lesen. Matthäus Kapitel 6 von Vers 19, da heißt es: Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Die Frage stellt sich, wonach ist es eigentlich, wonach wir trachten? Was ist es, das wir mit unserem Leben verfolgen? Ja, und Vers 24 sagt ganz klar: Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ja, Mammon steht hier für Geld oder Reichtum. Ja, es ist einfach unmöglich, zwei Dinge mit dem gleichen Eifer zu verfolgen. Das eine wird Überhand gewinnen. Und wir müssen uns entscheiden, welchen Fokus wir eben im Leben haben. Ja, was es ist, das wir mit unserem Leben verfolgen. Und Jesus sagt weiter in Vers 33, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird er euch dies alles hinzugefügt werden. Ja, in den Versen dazwischen hat Jesus auch darüber gesprochen. Natürlich brauchen die Menschen Kleidung. Natürlich brauchen die Menschen Essen. Ja, aber er vergleicht das auch mit der Natur. Mit den Blumen auf dem Feld, mit den Vögeln des Himmels. Die kümmern sich auch um nichts und Gott, der Vater, versorgt sie trotzdem. Ja, und er sagt, genau so sollten wir auch leben. Einfach im Vertrauen auf Gott. Das, was wir eigentlich suchen sollten, obwohl wir alle diese Nöte haben. Alle diese Dinge sind notwendig. Ohne können wir nicht leben. Aber er sagt, das sollte nicht der Fokus sein. Der Fokus sollte sein, dass wir die Gegenwart Gottes suchen. Und wenn wir uns in der Gegenwart Gottes aufhalten und dort befinden, dann wird Gott auch für diese anderen Dinge sorgen. Und dann ist es auch so wie bei David, dass wir auch in Zeiten des Mangels oder eigentlich in schwierigen Zeiten dann noch Zufriedenheit und Fülle erleben können. Ja, weil Gott uns einen Sinneswandel gibt. Weil wir dann erkennen können, es geht nicht unbedingt darum, wie viel ich habe, wie viel ich mir anraffen kann, sondern wie viel brauche ich überhaupt? Ja, und dass wir einfach zufrieden lernen, zufrieden zu sein mit dem, was man hat. Ja, und ich möchte jetzt nochmal zurück zu Jakob gehen und dass wir uns nochmal angucken, ja, wie ist es denn mit dem Jakob ausgelaufen? Jakob hatte diese Begegnung mit Gott. Er hat mit Gott gerungen in 1. Mose 32. Was waren die Auswirkungen? Hat sich irgendwas in seinem Leben verändert? Und was war eigentlich das Problem, das Jakob hatte, das eben dazu geführt hat, dass er so gelebt hat? Und dazu möchte ich nochmal ein paar Verse lesen. Wir werden jetzt mehrere Bibelstellen aus 1. Mose lesen. Und zum einen geht es eben darum, dass Jakobs Großvater, der Abraham, wurde von Gott berufen. Ja, also wenn wir jetzt durch 1. Mose einmal lesen, ja, die ersten 11 Kapitel, das ist, nennen wir das mal die Urgeschichte, da geht es um Schöpfung, Sintflut, Turmbau zu Babel, Sündenfall, diese Dinge. Ja. Und dann Kapitel 12, da fängt es dann an mit der Geschichte Israels. Gott beruft den Abraham, ruft ihn aus Babylon heraus und sagt, hey, ich habe einen Plan für dich. Ja, und ich möchte, dass du in ein bestimmtes Land gehst, das ich dir zeigen werde. Und Gott hat mit ihm einiges vor. Okay, lesen wir uns mal diese Verse durch. 1. Mose Kapitel 12, Verse 1 bis 3. Da heißt es folgendermaßen: 1. Mose, Kapitel 12, 1 bis 3. Der Herr aber hatte zu Abram gesprochen: Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Das ist das Versprechen oder gewissermaßen auch ein Segen, den Gott jetzt über Abraham ausgesprochen hat. Ja, und der ja nicht nur den Abraham betrifft, sondern auch seine Nachkommen. Und wenn wir jetzt 1. Mose weiterlesen, dann sehen wir, wie das immer wieder vorkommt und wie der Segen eigentlich von einer Generation an die nächste weitergegeben wird. Wir lesen in 1. Mose 26, nachdem Abraham schon gestorben ist, erscheint Gott dem Isaak. Er sagt ihm genau das Gleiche. 1. Mose 26, von 2 bis 4. Da erschien ihm der Herr und sprach: Reise nicht nach Ägypten hinab, sondern bleibe in dem Land, das ich dir nennen werde. Sei ein Fremdling in diesem Land, und ich will mit dir sein und dich segnen, denn dir und deinem Samen will ich alle diese Länder geben und will den Eid bestätigen, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Und ich will deinen Samen mehren wie die Sterne des Himmels, und ich will deinem Samen das ganze Land geben, und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. Weil Abraham meiner Stimme gehorsam gewesen ist und meine Rechte, meine Gebote, meine Satzungen, meine Gesetze gehalten hat. Also im Prinzip genau das Gleiche, ja. Gott verspricht ihnen, dieses Land zu geben. Gott verspricht ihnen, viele Nachkommen zu geben. Und wie gesagt, das ist der Segen, den Gott irgendwo über das Volk Israel ausgesprochen hat. So, wenn wir jetzt aber die nächste Generation uns angucken, die Geschichte, wo der Jakob dem Esau den Segen abgeluchst hat. Und wenn wir uns jetzt einmal durchlesen, was für einen Segen der Isaak dem Jakob gibt, er denkt ja, es ist der Esau. Ja? Was ist es, was er eigentlich weitergibt? 1. Mose 27, von Vers 27. Und er trat hinzu und küsste ihn. Und als er den Geruch seiner Kleider roch, segnete er ihn und sprach: Siehe, der Geruch meines Sohnes ist wie ein Geruch des Feldes, das der Herr gesegnet hat. Gott gebe dir vom Tau des Himmels und vom fettesten Boden und Korn und Most in Fülle. Völker sollen dir dienen und Geschlechter sich vor dir beugen. Sein Herr über deine Brüder und die Söhne deiner Mutter sollen sich vor dir beugen. Verflucht sei, wer dir flucht, und gesegnet sei, wer dich segnet. Das hört sich nicht wirklich nach dem Segen an, den Gott eigentlich dem Abraham und Isaak gegeben hat. Ja, es geht da einfach eigentlich um materiellen Reichtum. Warum? Und ich denke, wenn das Verständnis ist, mit dem Jakob und Esau auch aufgewachsen sind, ja, es geht da einfach um: Hey, ich möchte auch, dass es mir gut geht. Natürlich werden die sich darum streiten. Ja, es ist komplett losgelöst von irgendwelchen Verpflichtungen, die man Gott gegenüber hat. Und die streiten sich um diesen Segen. Ja? Jakob hat sich diesen Segen gestohlen. Esau trauert. Ja, was ist mit mir? Ich kriege jetzt gar nichts. Ja, aber Gottes Segen sieht anders aus. Jakob muss fliehen aufgrund dem, was er getan hat. Und noch auf der Flucht hat er eine Begegnung mit Gott. Also noch bevor die Begegnung, von der wir ganz am Anfang gelesen haben. Ja, als er am Beginn seines Exils. Er hat diesen Traum mit der Himmelsleiter. Und Gott spricht zu ihm. Was sagt Gott? 1. Mose 28, Vers 13 bis 15. Und siehe, der Herr stand über ihr, über der Himmelsleiter, und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinem Samen geben. Und dein Same soll werden wie der Staub der Erde, und nach Westen, Osten, Norden und Süden sollst du dich ausbreiten. Und in dir und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Ja, das ist der Segen Gottes. Das ist genau das Gleiche, was er zu Abraham und Isaak gesagt hat. Ist euch aufgefallen, wie alle diese drei Segnungen Gottes, die er gegeben hat, aufhören? Wie haben alle diese drei aufgehört? Und in dir und deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Es geht gar nicht um die an sich, ja, sondern Gottes Segen hat ein Ziel. Das Ziel ist nicht, dass es mir gut geht, dass ich reich bin. Das Ziel ist, dass wir ein Segen werden für die ganze Welt. Das war Gottes Ziel. Ja, und im Volk Israel sah das eben so aus. Gott hat Abraham erwählt, Isaac, Jakob und die Nachfahren, damit eben aus diesem Volk der Messias kommen kann, der dann wortwörtlich ein Segen für die ganze Welt werden kann. Das ist aber nicht das, wonach Jakob strebte. Jakob strebte nach materiellen Dingen und nicht nach Gottes Gegenwart. Und es war ein Sinneswandel notwendig im Leben von Jakob, damit er überhaupt Gottes wahren Segen erfahren konnte. Ja, und das ist das, was wir hier in 1. Mose 32 ganz am Anfang gelesen hatten. Jakob ist kurz davor, jetzt wieder nach Israel zurückzukommen und Gott muss dem Jakob eine Lektion erteilen. Wenn Jakob weiter so lebt, wie er bisher sein Leben gelebt hat, er wird Gottes Segen nie erfahren können. Er steht sich selbst im Weg. Ja, schlagen wir das nochmal auf. 1. Mose 32. Ich möchte die Verse nochmal vorlesen. Jakob aber blieb allein zurück. Da drang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als dieser sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, da rührte er sein Hüftgelenk an, sodass Jakobs Hüftgelenk verrenkt wurde beim Ringen mit ihm. Und der Mann sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Jakob aber sprach, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Da fragte ihn, was ist dein Name? Er antwortete Jakob. Da sprach er, dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Jakob aber bat und sprach, lass mich doch deinen Namen wissen. Er beantwortete, warum fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Jakob immer noch, er möchte diesen Segen haben, weiß aber nicht, wie das richtig funktioniert. Ja, er kann einfach nicht anders, als sich diesen Segen abzuringen. Ja, und Gott macht hier ein paar Dinge. Ja, er segnet ihn. So heißt es hier. Ja, wie sieht dieser Segen aus? Zum einen sieht das so aus, dass Gott den Jakob aus dem Gefecht setzt. Ja, dass der ihm die Hüfte verrenkt und dass das im Prinzip, was es ausdrückte, ist, dass der Jakob jetzt nicht mehr vor seinen Problemen weglaufen kann. Das war das, was er bisher immer gemacht hat. Ja, irgendwas mit seinem Bruder verbockt, ja, was jetzt? Ja, schnell weg. Irgendwas mit dem Laban verbockt, ja, was jetzt? Schnell weg. Ja, immer läuft er vor seinen Problemen davon. Die eben daher rühren, dass er eben so ist, wie er ist. Ja, Gott fragt ihn, wer bist du? Er musste seinen Namen und seine Natur erstmal bekennen. Ich bin Jakob. Ein Betrüger. Und Gott gibt ihm einen neuen Namen. Er sagt, von heute an sollst du nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Was bedeutet Israel? Gott kämpft. Ja, es ist nicht mehr Jakob, der jetzt für sich selber einstehen wird, der sich selber diesen Segen erkämpfen wird. Gott hat Jakob außer Gefecht gesetzt und gesagt, jetzt übernehme ich. Okay, jetzt werde ich für dich kämpfen. Okay? Du kannst jetzt still sein, so wie wir ganz am Anfang auch gehört haben. Und Jakob muss jetzt eben einfach sein ganzes Leben an Gott übergeben. Ja, und Gott einfach die Zügel übernehmen lassen. Und erst dann kann er den Segen Gottes erfahren, weil er auf einmal sich in der Gegenwart Gottes befindet. Und es führt dazu, dass Gott eben diese kaputten Beziehungen heilt. Wenn wir jetzt lesen, diese Geschichte ist deswegen passiert, weil auch Jakob ist jetzt kurz davor, nach Israel zurückzukommen. Er weiß ganz genau, ich werde mich meinem Bruder stellen müssen. Das Letzte, was er weiß, ist, mein Bruder wollte mich umbringen. Er weiß nicht, was passieren wird, wenn er sich seinem Bruder stellen wird. Wie wird die Begegnung aussehen? Ja, lesen wir weiter, Kapitel 33. Von 8 bis 11. Jakob hat sich viele Herden angesammelt, er hat sehr viel Hab und Gut und möchte den Esau jetzt auch irgendwie gnädig stimmen. Ja? Er hat haufenweise Tiere vorher geschickt, um eben den Esau gnädig zu stimmen. Ja, und der Esau fragt hier in Vers 8. Und er fragt, was willst du denn mit jenem ganzen Heer, dem ich begegnet bin? Jakob antwortete, ich wollte Gnade finden in den Augen meines Herrn. Esau antwortete, ich habe genug, mein Bruder. Behalte, was du hast. Wie kommt es, wenn der Segen jetzt wirklich darin bestand, was Isaac über den Jakob ausgesagt hat, ja, dass der irgendwie materiellen Reichtum haben soll und der Esau eben nicht? Wie kommt es dazu, dass die jetzt beide so viel haben? Der eine hat so viel, dass er teilen möchte, der andere hat so viel, dass er gar nichts mehr braucht. Die sind beide materiell versorgt. Vers 10, Jakob antwortet, oh nein, habe ich Gnade vor deinen Augen gefunden, so nimm doch das Geschenk an von meiner Hand, denn deshalb habe ich dein Angesicht gesehen, als sehe ich Gottes Angesicht. Und du warst so freundlich gegen mich. Nimm doch den Segen, der dir überbracht worden ist, von mir an. Denn Gott hat mich begnadigt und ich bin mit allem versehen. So drang er in ihn, dass er es annehmen sollte. Ja, auf einmal, nachdem Jakob diese Begegnung hat mit Gott, ist er nicht mehr in einer Position, wo er nur noch raffen will, sondern auf einmal merkt er, ich bin so reich gesegnet, ich möchte dem Esau von diesem Segen zurückgeben. Und wir sehen auch weiterhin dann Kapitel 34, auch eine ganz krasse Geschichte, werden wir jetzt nicht vorlesen, aber die Leute, die Geschichte kennen, etwas sehr Schlimmes passiert. Zwei von den Söhnen Jakobs, die vernichten ein ganzes Dorf. Jakob hat Angst. Ja, er mit seiner Familie, die sind nicht so viele Leute. Die sind umgeben von diesen Völkern oder diesen Menschen, die in dem Land Kanaan leben. Ja, das ist jetzt wieder so ein Punkt, wo er eigentlich in einer Situation ist, wo er eigentlich wieder weglaufen würde. Ja, so ein Riesenproblem. Ja, was macht man da? Ja, was habe ich denn für eine Wahl? Ja, lesen wir mal Kapitel 34, Vers 30. Das spricht Jakob mit seinen Söhnen. Jakob aber sprach zu Simeon und Levi, ihr bringt mich ins Unglück, dadurch, dass ihr mich verhasst macht bei den Einwohnern des Landes, bei den Kanaanitern und Pherezitern, da ich doch nur wenig Leute habe. Sie aber werden sich gegen mich sammeln und mich schlagen und ich werde ausgerottet werden samt meinem Haus. Jakob hat Todesangst, wieder mal. Aber Gott schreitet ein. Kapitel 35, Vers 1. Und Gott sprach zu Jakob, mache dich auf und zieh hinauf nach Bethel und wohne dort und baue dort einen Altar für den Gott, der dir erschienen ist, als du vor deinem Bruder Esau geflohen bist. Vers 5. Danach brachen sie auf und der Schrecken Gottes fiel auf die umliegenden Städte, sodass sie die Söhne Jakobs nicht verfolgten. Gott ist am Werk. Jakob ist nicht mehr derjenige, der alles an sich raffen muss. Der sich alles mit eigener Kraft erkämpfen muss. Gott ist dem Jakob begegnet. Er hat den Jakob außer Gefecht gesetzt. Gott schreitet ein, um den Jakob den Segen zu geben, den er eigentlich von Anfang an hätte haben können. Und selbst wenn wieder ganz schlimme Dinge passieren, ganz schlimme Situationen entstehen, Gott ist da. Gott übernimmt die Führung und in der Gegenwart Gottes kann Jakob trotzdem Schutz empfinden. Wenn wir uns jetzt eben das Leben Jakobs angucken und auch das mit dem Leben Davids vergleichen, dann stellt sich eben die Frage auch, nach welchem Segen streben wir? Was ist der Segen? Ja, die Frage, die ich eingangs gestellt habe. Was ist der Segen? Was macht den Segen Gottes aus? Ist es materieller Reichtum? Ist es das, dass wir einfach rundherum gut versorgt sind, dass wir keine Probleme haben? Ja, Gottes Gegenwart ist auch von diesen Dingen geprägt. Ja, das merken wir immer wieder im Garten Eden. Es war Fülle da, es war Vielfalt da. Aber es ist eben nur ein Ausdruck von Gottes Gegenwart. Der eigentliche Segen besteht in der Gegenwart Gottes an sich. Und wenn wir in Gottes Gegenwart sind, dann werden wir auch eben genug haben, so wie Jesus das auch gesagt hat. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, das andere wird euch zufallen. Wenn wir aber so wie Jakob denken, ja, aber ich brauche diese alle Dinge, Und das ist mein Fokus. Und dann werde ich mich darauf fokussieren und abrackern und immer danach streben. Wir werden aber nicht in der Gegenwart Gottes leben. Und wir werden auch nicht das andere Ziel erreichen. Den materiellen Reichtum oder Segen in dem Sinne werden wir nicht haben. Es ist nie genug. Die Frage möchte ich uns stellen. Welchen Segen verfolgen wir? Verfolgen wir, dass es uns materiell gut geht, oder verfolgen wir eigentlich die Gegenwart Gottes? Und wie wir vorhin auch gesehen haben, der Segen Gottes hatte ein Ziel. Der Segen Gottes hatte ein Ziel, und zwar, dass das Volk Israel ein Segen wird für die ganze Welt. Meine Frage ist, was ist das Ziel von dem Segen, den du anstrebst? Ist es nur, damit es mir gut geht? Oder hat es ein übergeordnetes Ziel? Und es ist vielleicht nicht so wie bei Jakob, dass wir mit unseren Zielen und dem Segen, den wir verfolgen, eigentlich dem Segen Gottes in unserem Leben selbst im Weg stehen. Ja, Gottes Gegenwart kann materiellen Segen beinhalten. Aber vielleicht, was viel notwendiger ist, dass wir, so wie Jakob, einen Sinneswandel erleben. Dass wir anstatt uns, dass wir eben unseren Fokus neu schärfen oder vielleicht neu setzen und sagen, dass eigentlich, was ich brauche, ist ein Leben in der Gegenwart Gottes. Im Psalm 84, Vers 10 heißt es, ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ja, und das ist noch nicht mal im Tempel selbst. Ja, das wird so bildlich veranschaulicht. Selbst wenn ich nur in deinem Vorhof bin, im Vorhof des Tempels, für einen Tag, besser als sonst tausend Tage alle zusammen. Und ich denke, das ist der Segen, den uns die Bibel nahelegt, den Gott uns geben möchte, dass wir unser Leben in seiner Gegenwart leben, dass wir ihm nachstreben und dass wir Gott machen lassen, dass wir alle diese anderen Dinge an Gott abgeben und sagen, Gott, kämpfe du für mich, so wie du für Jakob gekämpft hast. Genau, und ja, das ist einfach die Predigt heute. Ich hoffe, es war uns zum Segen und denke, hoffe, dass es uns zum Nachdenken anregt und ja, dass wir wirklich auch, wenn wir unseren Fokus einfach neu setzen, auf Gott ausrichten, dass ja, wir dann auch wirklich verspüren können, was das einfach für einen Unterschied macht, wenn wir in der Gegenwart Gottes leben. Das wünsche ich uns allen. Lass uns noch beten.